Fundraising oder Kapitalbeschaffung ist für viele Unternehmen extrem wichtig und deswegen freue ich mich heute mit Dr. Veronika von Heise Rothenburg genau über dieses Thema sprechen zu können. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights und heute mit einer alten Bekannten, nämlich Dr. Veronika von Heise Rothenburg, die schon mal vor 3 Jahren bei mir zu Gast war zum Thema Asset-Backed Finance. Das war also die Folge 64, wer reinhören möchte. Und heute kommt sie, weil sie an einem Fachbuch Finanzmanagement in Startups und Scale-Ups mitgearbeitet hat und mich dann gefragt hat, wollen wir nicht mal eine Podcast-Folge machen oder 2 oder 3? Und ich wusste, ja, schick mal rüber, was du da gemacht hast. Und am interessantesten fand ich in der Tat Fundraising oder auf Deutsch Kapitalbeschaffung, weil das für mich ein Thema ist, was alle Unternehmen, nicht nur Startups oder Scale-Ups betrifft. Irgendwie ist man immer knapp bei Kasse. Und von daher, Veronika, freut mich, dass du heute bei mir bist. Für alle, die diese Folge...
Herzlichen Dank für die erneute Einladung.
Ja, für alle, die diese Folge 64 nicht gehört haben, stelle ich gerne nochmal vor. Und mich interessiert natürlich, wie bist du an dieses Buch gekommen oder diese Kapitel, die du da geschrieben hast?
Ja, ich bin Veronika von Heise Rothenburg, bin Scale-Up-CFO bei Everphone und wir machen Mobile Device as a Service, also Smartphones, Tablets und Laptops für unsere gewerblichen Großkunden. Kunden, die damit ihre Mitarbeitenden mobil einsatzfähig halten. Wir haben um die 200 Mitarbeitenden, rund 100 Millionen Umsatz im letzten Jahr, Series D, und sitzen in Berlin und erwarten jetzt, so 10 Jahre nach der Gründung, auch dieses Jahr erstmals einen positiven EBT. Wie kam die Idee zum Buch? Naja, mein persönliches Wissen skaliert irgendwie nicht. Und es gibt immer wieder junge Talente, Gründer, die fragen, wie macht man eigentlich X oder wie könnte ich am besten Y aufsetzen? Tatsächlich sind sowohl Equity als auch Debt Fundraising die 2 Themen, zu denen ich am häufigsten gefragt werde. Und was ich bisher bei manchen Themen ganz gut machen konnte, da mal so einführende Artikel, die ich mit Kollegen veröffentlicht hatte, rüber zu senden und zu sagen, schau mal, lies dir mal das durch und dann melde dich sehr gerne mit Detailfragen. Das gilt aber halt nicht für alle Fragen. Mhm. Und daher kam die Idee, einerseits mein Wissen mal aufzuschreiben, aber das auch immer mit einem weiteren Experten oder einer Expertin pro Kapitel zu tun, alle auf CFO-Level, und dann unsere gemeinsamen Schreibergebnisse auch peer-reviewen zu lassen, sodass da wirklich das Fachwissen von um die 40 Personen im Buch steckt. In 13 Kapiteln modular alles, was man so als Startup, Scale-Up, CFO wissen muss und wer nicht lesen kann, darf auch in ein Seminar kommen, wo die Autoren und Autorinnen das dann alles persönlich vermitteln. Und das Thema Fundraising ist tatsächlich eines, was mich schon lange begleitet. Ich glaube, den Equity-Teil, den können viele in Startups und Scale-Ups abdecken. Der Debt-Teil ist so ein bisschen Spezialwissen. Mhm. Aber auf den wollen wir ja heute gar nicht so sehr im Detail eingehen und können da auf die vorherige Folge 64 verweisen.
Genau. So, und jetzt mal für alle meine Hörer, die nicht in Berlin sind und kein Startup oder Scale-Up haben, die kennen wahrscheinlich irgendwie Equity mehr unter Eigenkapital und Debt mehr unter Fremdkapitalbeschaffung. Also wir holen euch auch ab hier. Ich glaube, dass es von der Zielgruppe dann einfach Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die irgendwo das Problem der Kapitalbeschaffung haben. Und da mal ganz klar einfach mal rausgefragt an dich, was denn für dich der entscheidende Unterschied, wenn du an Equity und Debt Fundraising denkst, und wem steht eigentlich welcher Weg offen?
Ich glaube, Eigenkapital steht grundsätzlich jedem offen und muss ja auch sein. Man kann bootstrappen, dann muss man mit eigener Muskelkraft und eigenem Gehirnschmalz eben für die Gelder erwirtschaften, die man fürs Unternehmen braucht. Oder man nimmt sich halt fremde Anteilseigner mit rein, die dann auch das unternehmerische Risiko genau mit Gründerinnen und Gründern mittragen. Sie erwarten keine Rückzahlung ihres Eigenkapitals, es gibt keine Verzinsung, aber erhalten natürlich Anteile am Unternehmen, Mitbestimmungsrechte und gerade bei Startups auch die Erwartung von überdurchschnittlichen Erträgen, typischerweise bei einem VC-Horizont von so 5 bis 7 Jahren, bei einem PE-Horizont von deutlich kürzer, sagen wir mal 3 bis 5 Jahren. Und sehr frühphasig wird da in Team und Vision und Geschäftsmodell investiert, später dann auch mal Wachstumsfinanzierungen, wo man sagt, Proof of Concept ist erbracht. Wir skalieren das jetzt oder wir gehen in ein zusätzliches Land oder wir bauen uns hinten und vorne an der Wertschöpfungskette noch was an. Je nachdem finden sich auch für unterschiedliche Unternehmensphasen unterschiedliche Eigenkapitalinvestoren. Bei Fremdkapital ist die Lage ganz anders. Mhm. Die Fremdkapitalgeber wollen vor allem Stabilität. Das heißt, sie müssen aus dem Geschäftsmodell und den Zahlen ersehen können, dass sowohl Zins- als auch Kredittilgung in den vereinbarten Intervallen möglich sind und das natürlich sehr zuverlässig auch unter volatilen Umfeldbedingungen. Dort verkauft man kein Team und keine Vision, sondern vor allem sehr, sehr konservative Prognosen auf der Basis von historischen Daten.
Jetzt hast du ja beide schon gemacht. So, das macht es ja auch so interessant, mit dir darüber zu sprechen, dass es wirklich aus der Praxis kommt. Und ich finde immer persönlich, ich mache ja überwiegend KMU, so 15 bis 150 Millionen Euro Umsatz, irgendwo dazwischen ist ja so mein Sweet Spot und immer mal wieder auch im Mitarbeiterbeteiligungssegment Scale und Startups. Und ich finde immer bei den Scale-Ups und Startups unheimlich gut, wie sie vorbereitet sind im Vergleich zu meinen Mittelstandskunden. Siehst du das ähnlich? Also was, wenn wir mal bei Gemeinsamkeiten ansprechen, was denkst du, was ist so wichtig, um diese Investoren überhaupt zu gewinnen? Weil ich glaube, am Ende ist es ja für den ersten Fuß in der Tür, egal ob es Fremd- oder Eigenkapital ist. Ich muss erstmal einen guten Eindruck hinterlassen, oder?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, der gute Eindruck bei VCs ist viel mehr auf die Gründenden ausgerichtet und ist viel mehr auch in der Pitch-Situation, während für Fremdkapital in einem größeren Umfang auch die persönliche Integrität und vielleicht der Track Record derjenigen Personen, die da gerade pitchen, eine Rolle spielt. Also das ist schon so, dass Menschen, die viel im Fremdkapital arbeiten, dann auch bankbekannt sind und die Referenz einer guten Zusammenarbeit mit Bank 1 zu ihrem neuen Arbeitgeber mitnehmen und damit dann leichter wieder mit Bank 1 oder auch mit Bank 2, 3 und 4 zusammenarbeiten können. Auch das geht natürlich entsprechend in die Pitches ein. Beim einen muss man auf Stabilität pitchen, beim anderen auf Innovation. Beim einen muss man auf fixe, sichere Cashflows, beim anderen auf Wachstumspotenzial gehen. Und das dann auch im Kopf entsprechend umschalten zu können und auch Teammitglieder zu haben, die beides bespielen können, das ist dann gar nicht mal so unkomplex. Ganz grundsätzlich kann man sagen, Equity eignet sich immer für skalierbare Modelle mit hohem Kapitalbedarf, bevor eine Selbstfinanzierung oder Innenfinanzierung möglich ist, also vor dem positiven Cashflow. Klassische Bankkredite setzen typischerweise 5 Jahre Unternehmenshistorie und Profitabilität voraus. Das heißt also auch, dass die meisten Startups und Scale-Ups unfinanzierbar sind. Und das sieht man auch in den Daten zum Beispiel vom Startup Monitor. Die wurden leider nur bis zum Jahr 2022 erhoben. Damals hatten nur 12,6% der Startups wirklich Bankkredite als Finanzierungsquellen. Ein bisschen anders schaut's aus, wenn man sozusagen Fremdkapital erweitert und sagt, man schaut auch auf Leasing, auf Factoring, auf Venture Debt, auf Asset-Based Financing, das zum Beispiel wir bei Everfone in einem sehr, sehr großen Umfang machen. Das sind Fremdkapitaloptionen, die deutlich früher zur Verfügung stehen und die sind auch ein Stärkesignal an Eigenkapitalinvestoren. Denn wenn man sagt, sogar eine Bank hat das Geschäftsmodell geprüft und validiert, dann zeigt es ja, wie sie es auch, dass das Risiko überschaubar ist und durchaus auch von etablierten Playern getragen werden will. Was man noch sagen kann, bei Everfone und vielen anderen Unternehmen laufen Eigen- und Fremdkapitalrunden oftmals in einem engen zeitlichen Zusammenhang. Das heißt, die Bank möchte sehen, dass Bestandsinvestoren oder auch neue Investoren nochmal Eigenkapital nachlegen. Mhm. Und die sagen natürlich, es wäre ein großartiges Zeichen, wenn dann auch neues Fremdkapital zum Wachstum bereitstünde. Mhm. Auch das ist eine Kunst auszuhandeln, denn da kommt es dann öfter mal so zu Catch-22. Der eine will, dass der andere zeichnet, der andere will, dass der eine zeichnet. Und in dazwischen steht irgendwie der oder die Startup-CFO und muss sagen, ja, beides zugleich wird so nicht erfüllbar sein.
Mhm. Gut, jetzt sagst du, du brauchst ein Team, was sich sehr flexibel verhalten kann, je nachdem, ob sie mit dem einen oder den anderen sprechen. Wie macht ihr das denn ganz konkret? Habt ihr dann, davon gehe ich mal aus, 2 Pitch-Decks, dass man dann wirklich immer guckt, bin ich gerade im Termin Equity oder bin ich gerade im Termin Debt?
Naja, wir sind ja mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir kein Equity mehr raisen müssen. Unsere letzte Runde war unsere letzte große Runde 2023, auch im Zusammenhang mit einer Fremdkapitalfinanzierung. Mhm. Wir haben letztes Jahr bei den Bestandsinvestoren nochmal eine kleine Runde nachgeraised, aber diese Situation haben wir nicht. Wir sind gut damit gefahren, dass wir eine gewisse Pitch-Trennung hatten, will heißen, unser Gründer Jan Schulko pitcht Equity und ich komme dann in der zweiten, in der dritten Runde rein und hinterlege das, was er gepitcht hat, mit Zahlen, Daten, Fakten, kümmere mich um die Due Diligence und Ähnliches. Ich pitche Fremdkapital, aber immer dann, wenn es an die Überzeugungsphase bei den Investoren geht, wenn die Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch liegen, vielleicht sogar die Due Diligence schon kurz vor Abschluss ist, dann braucht man auch nochmal ein gemeinsames Verständnis der Vision von Everphone, der Vision, wohin uns die Banken mit ihrem Fremdkapital führen. Und dann sage ich immer, brauche ich jetzt ein bisschen Founder Dust und hol mir nochmal einen Gründerpitch, der gerade bei diesen unemotionalen, zahlenlastigen Bankansprechpartnern enorm gut ankommt. Dann führen wir sie noch einmal durchs Lager, wo sie wirklich physisch sehen, wie wir die Smartphones empfangen, wie wir sie scannen, wie wir sie im Lager sortieren, wie die Sicherheitsstandards sind. Und spätestens damit haben wir dann noch fast jeden gewonnen.
Okay, also ihr verbindet die emotionale Ansprache mit harten Daten und Fakten und nehmt dann nochmal, ich sag mal, so ein gutes Gefühl mit, weil ihr sagt, das gibt es wirklich. Das ist nicht nur auf dem Papier, hier auf einer PowerPoint oder was auch immer, sondern ihr seht, wir arbeiten hier auch richtig. Das ist natürlich smart. Was mir öfter mal auch auffällt, die Startups denken ja immer nur in Eigenkapital. Investor, Finanzierungsrunde, ABC und so weiter. Und du hast gesagt, wir haben ja das Glück, dass wir kein Eigenkapital mehr brauchen. So, und ich glaube, vielen Startups und Scale-Ups ist gar nicht bewusst, dass man dann ab einem bestimmten Punkt auch Fremdkapital nehmen kann, weil man einfach so in diesem Playbook drin ist, ich brauche eine neue Finanzierungsrunde und. Und bei meinen überwiegenden Kunden ist es genau andersrum. Die sprechen mit einer Bank, immer viel zu spät, immer dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und die kommen niemals auf die Idee zu sagen, vielleicht bin ich auch für Investoren interessant.
Das ist relativ schade, weil ich glaube, die Kombination dieser 2 oder auch mehr Instrumente, wenn man jetzt Leasing, Factoring und Ähnliches noch dazu zieht, die macht eine Finanzierungsstrategie natürlich auch deutlich resilienter. Denk an Zeiten wie Covid, wo wirklich Equity Fundraising zum Teil physisch nicht möglich war, weil man Investoren nicht treffen konnte, wo man sie sonst immer getroffen hat auf den Konferenzen und Ähnliches. Und wo ganz viele Fonds gesagt haben, wir halten das Geld zusammen für Bestandsinvests, neue Invests machen wir nicht. Fremdkapital war eigentlich immer verfügbar, ganz problemlos. Und zum Teil unter besseren Bedingungen als je zuvor, denn die Banken hatten ja mehr Kapital, Klammer auf, das Kapital, das nicht in Equity deployed wurde und mussten das irgendwo sinnvoll anlegen. Und das konnten natürlich einigermaßen tragbare Fremdkapitalkredite sein.
Du hattest eben gesagt aus dem Startup-Monitor, dass so 12% überhaupt nur Fremdkapital nutzen. Also ich würde jetzt mal unterstellen, das sind die, die sowieso von zu Hause schon Geld mitbringen und dann irgendwie eine Bürgschaft geben. Weil so wie ich die Banken kennengelernt habe, geht es ja erst sehr, sehr spät darauf, dass das Unternehmen praktisch eine Equity Covenants hat und nur das Unternehmen haften lässt, heißt das. Und nicht noch
private. Bei Unternehmen, bist du richtig? Es gibt aber relativ viele, die es schaffen, assetbasierte Finanzierungen an den Start zu bringen. Also ihre Assets, was auch immer das sein mögen, physische Assets oder auch Forderungen gegen bonitätsstarke Privat- oder Gewerbekunden auszukaufen und diesen Pool zu finanzieren. Denk an Enpal mit Solaranlagen oder alle anderen, die es da gibt, Golfstrom 1,5, Bersen Bies. Denk an die ganzen B2B-Finanzierungsstartups, wie Billy und ähnliche, die ihre Forderungen so refinanzieren. Also da hat man durchaus Möglichkeiten, auch wenn das Unternehmen selbst noch nicht finanzierungsfähig ist, so einen Pool an Assets unabhängig vom Unternehmen raten zu lassen und dann auch unter deutlich günstigeren Bedingungen zu finanzieren.
So, jetzt habt ihr ja auch ein sehr Asset, deswegen haben wir ja die Folge 64 damals gemacht, viele Assets, die man dann natürlich als Sicherheit auch hinterlegen kann, mit Verträgen, die dahinter sind, auf die eine Bank dann auch Zugriff hat. Das heißt, ich vermute mal, dass ihr schneller als andere vielleicht dann auch Zugriff bekommen habt auf Fremdkapital.
durchaus sehr früh. Und die Geschichte, die kolportiert wird, ich war noch nicht dabei, ist tatsächlich so, dass wir den Liefervertrag mit einem unserer größten Kunden, einem der Big Four, unterzeichnet hatten. Mhm. Freudestrahlend kamen Gründer und Vertriebsmitarbeiter nach Hause und der damalige CFO sagte, ja, alles toll. Aber das Geld haben wir halt nicht. Wir können jetzt eben nicht in diesem Bestellvolumen Geräte kaufen. Und zu dem Zeitpunkt gingen dann die Überlegungen an, wie kann man Fremdkapital dafür einsetzen? Und klar, das war nicht am Anfang schon eine echte Verbriefungsstruktur, so wie wir sie heute hatten, sondern das war erstmal ein recht unkonventionell strukturierter Kredit eines Debt-Funds. Aber von da haben wir uns halt immer mit jeder Runde weiter nach vorne gearbeitet. Einerseits zu größeren Refinanzierungsgrößen, zu renommierteren Banken und auch zu günstigeren Margen, sodass wir heute doch sehr stabil aufgestellt sind.
Ja, und jeder weiß ja, Equity oder Eigenkapital ist das Teuerste, was du machen kannst. Das heißt, es ist immer ganz gut, dann auch Fremdkapital, wenn man es dann kann, mit zur Rate zu ziehen. So jetzt meine Erfahrung ist ja, und ich sagte ja gerade schon, meine Kunden kommen meistens immer ein bisschen zu spät, nämlich dann, wenn es ihnen gut geht, spricht keiner mit der Bank. Wenn du dann sagst, mach doch mal eine Kreditlinie, heißt es, wieso, habe ich doch noch nie gebraucht. Und dann kommt sowas wie Corona, so ein externer Schock oder jetzt Iran-Konflikt etc., Ukraine, du kannst es ja nennen, es gibt ja jeden Tag was Neues und dann ist es zu spät. So, das heißt, wie überzeugt man dann noch risikoscheue Kapitalgeber? Ihr habt ja jetzt sehr viele Gespräche geführt und selbst wenn du jetzt sagst, ich habe ein sicheres Geschäftsmodell und eigentlich auch Verträge dahinter, kann es ja sein, dass morgen OpenAI mit einem neuen Endgerät kommt und sagt, Handys werden nicht mehr benötigt oder was auch immer und die kriegt ihr nur von uns.
Also diese Risiken gibt's natürlich grundsätzlich immer. Andererseits ist es ja genau die Arbeit eines guten Refinanzierungsdepartments, diese Fälle in den Griff zu kriegen. Mhm. Als Beispiel, bei uns gibt es Verträge, die eine bestimmte Mindestlaufzeit haben, sodass sichergestellt ist, dass über die Mindestlaufzeit die Rückzahlungen der Kunden fließen müssen. Mhm. Und es gibt Restwertkurven, die viele Male getestet sind, sodass sichersteht, dass die Geräte auch entsprechende Restwerte haben. So, und da bei den Banken Vertrauen zu schaffen, dass das auch so eintreffen kann. Das ist unser Job. Mhm. Zweitens, Banken beleihen natürlich nie 100%, sondern beleihen nur mit einem gewissen Abschlag. Und dieser sogenannte Haircut ermöglicht dann, dass das Portfolio den gesamten Kredit zurückzahlen kann, auch wenn einzelne Assets ausgefallen sind, weil zum Beispiel Kunden insolvent gehen, weil die Geräte gestohlen werden, was auch immer. Also für diesen Abschlag sorgen die Banken selbst und modellieren typischerweise Sensitivitäten, um auf diese Höhe des Abschlags zu kommen.
Und kann man die in gewisser Weise steuern? Also mein Credo ist ja immer, dass ich alle Risiken, die man gegenüber haben kann oder äußern kann, weil es ist ja nichts anderes als eine Verhandlung, seien wir ehrlich. Wenn ich darauf gute Antworten habe, dann geht das Richtung Kondition eher ins Positive. Wenn ich keine Antworten dafür habe oder Fragezeichen, dann hat auch mein Gegenüber ein schlechtes Bauchgefühl und dann geht es eher in die schlechtere Margenrichtung. Also muss ich gut vorbereitet sein. Meine Erfahrung mit Banken ist super risikoscheu. Es wird immer sehr viel Regulatorik vorgeschoben, also nicht nur vorgeschoben, man weiß ja, dass gerade große Banken und auch wenn du nicht gerade, jetzt bin ich mal böse mit dem Sparkassen- oder Volksbankdirektor, die werden jetzt was anderes behaupten, aber ich weiß solche Fälle, wenn man sich gut mit denen versteht, dann gehen plötzlich Dinge, wo ich sagen würde, das geht auf gar keinen Fall. Aber sonst ist es eigentlich doch immer sehr regulatorisch, oder?
Also ganz grundsätzlich das, was du sagst, genaue Vorbereitung, Daten gut erklären können, ist definitiv die Basis und die muss sein. Genauso wie überzeugt man Banken am besten von irgendwelchen Änderungen oder Verbesserungen? Naja, indem man die herausragenden Ergebnisse der Vergangenheit anführt. Ich bringe ein Beispiel. Ich hatte erwähnt, dass es für uns wichtig ist, dass auch unsere Restwerte beliehen werden. Es gibt bei Handys keine öffentlich verfügbaren Restwertkurven, wie es zum Beispiel bei Schwacke für Autos gibt. Also haben wir die Banken von unserem Modell überzeugt. Und ja, das ist dann tiefgehendes Data Audit und es dauert dann 3-4 Tage und ist auch relativ komplex. Und das Data Department musste da einiges arbeiten, um die zu überzeugen. Und dann haben wir 14 Monate unsere eigene Kurve outperformed, also deutlich besser verwertet, als wir ursprünglich vorgeschlagen haben. Und das ist natürlich ein optimaler Aufschlag, um nachzuverhandeln und zu sagen, hey, wir haben kontinuierlich 10% über unserer Kurve gelegen. Wollt ihr uns denn nicht zum Beispiel von den 10% drei Viertel mehr geben, also die Kurve um 7,5% höher setzen. Ihr gebt uns mehr Kredit, das hilft euch, weil ihr kriegt auch mehr Zinsen. Mhm. Wir kriegen mehr Cashflow raus an Tag 1, das hilft uns, weil wir unser knappes Eigenkapital dann auf mehr Geräte einsetzen können. Und wir testen einfach mal die nächsten x Monate, ob das so klappt. Und genau auf die Art und Weise ist es dann auch. Bezüglich Margenverhandlungen hilft es natürlich auch sehr, wenn man eine zweite oder dritte Partei findet, die es günstiger anbieten würde. Mhm. Und dann sagen kann, naja, ich würde gern bei euch bleiben, aber die Kirschen im Nachbarsgarten sind nicht nur größer, sondern auch deutlich röter. Ihr habt das Right of First Refusal. Wenn nicht, werde ich leider wechseln müssen. Und da ist in vielen Fällen dann schon noch ein bisschen was möglich. Wo ich widersprechen möchte, also ja, ich glaube, auf Sparkassen, Raiffeisenbanken, kleinerem Kreditniveau helfen persönliche Beziehungen wirklich noch. Bei Großbanken und mehreren 100 Millionen Volumina durchläuft so ein Geschäft verschiedene Kreditrisiko-Votings, Compliance-Votings und Committees. Da kann eine Einzelperson in Deutschland schon gar keine Entscheidung mehr treffen. Typischerweise wird das dann in den Hauptniederlassungen der Banken entschieden. Und da kann auch das beste Unternehmen nicht mehr über persönliche Kontakte beeinflussen.
Ja, das ist so. Das wollte ich damit auch gar nicht gesagt haben. Aber es reicht, wenn man mal, und vielleicht mache ich das ein paar Dinge mal in den Shownotes hinterlegen, wenn man mal so die Presse liest, was dann alles auf der Ebene dann plötzlich doch möglich war, wo man eigentlich denkt, meine Kunden hören immer Regulatorik und das ist nicht möglich. Und dann, ich meine, wir können ja mal Benko als Beispiel nehmen. Und da kenne ich sogar auch ein paar Geschichten, die nicht in der Zeitung stehen. Ja, also ich lasse das mal so dahingestellt. Was ich interessant finde, ist, ich sehe das so wie du, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass du Banken gegeneinander ausspielen kannst, wenn du es richtig machst, und haben die meisten Kunden nicht irgendwie so ein Asset-Geschäft, sondern typisch im Mittelstand ist das verpfändete Betriebsgrundstück. So, das ist aber dann irgendwie mal für 1 Million verpfändet worden, hat mittlerweile einen Wert von 6 Millionen. Das bleibt aber ewig da stehen als Sicherheit. Und wenn man dann um die Ecke kommt, sagt, aber pass mal auf, das hier vor 20 Jahren verpfändete Grundstück, das müssen wir mal neu schätzen, dann kann man durchaus auch was machen. Und dann kann man auch durchaus mal sagen, liebe Bank A, wenn du das nicht machst, wir haben noch Bank B. Und plötzlich kommt dann doch Bewegung rein. Mhm. Schon sehr oft erlebt. Also vielleicht auch als Tipp für euch, die hier zuhören und solche Fälle haben, guckt euch das mal an und nehmt das wirklich mal, ähnlich wie die Veronika das bei Everphone macht, als Anlass, dann auch nachzuverhandeln mit euren Banken.
Aber Nachverhandlungen sind immer deutlich schwieriger als Neuverhandlungen. Merkt man übrigens auch bei einer Sache, vor der ich sehr, sehr oft warne, private Gründerbürgschaften. Viele Banken stellen sich das so einfach vor, dass ein Gründer, der ja eh auf viel Gehalt verzichtet, auf viel Freizeit verzichtet, durch die Tatsache, dass er oder sie gründet, jetzt einfach auch noch das Eigenheim und alle zukünftigen Erträge und das Aktienportfolio bitte verpfänden möge, weil sie jetzt da gerade 100.000 Kredit geben. Die meisten würden sprichwörtlich ihr letztes Hemd für ihre Gründung geben und das ist total bewundernswert. Ich kann auch verstehen, dass man das vielleicht für den ersten Kredit in vielleicht einem äußerst beschränkten Umfang tun will. Bei einem tragfähigen Unternehmenskonzept mit einer in der Planung nachgewiesenen Kapitaldienstfähigkeit sollte man schleunigst schauen, aus solchen Vermischungen zwischen Privatvermögen und Geschäftsvermögen wieder rauszukommen und sicherzustellen, dass das Privatvermögen der Gründerinnen und Gründer wieder geschützt ist, wie sich das bei jedem normalen Angestellten in seinem oder ihrem Unternehmen auch darstellt.
Mhm. Da hätte ich noch einen Tipp für all die, die das privat machen und so eine Bürgschaft haben. Da hat mich einer meiner Kunden drauf gebracht. Und zwar kannst du dann dir eine von dem Unternehmen Avalprovision zahlen lassen, weil du ja nichts anderes machst als eine Bürgschaft gestellen. Und die ist dann natürlich erstmal aus dem Unternehmensgewinn raus. Und privat an dich, ohne dass Lohnsteuer anfällt, weil das ist ja dann nicht aus dem Anstellungsverhältnis.
Kapitalertragssteuer, oder?
Ja.
Haben wir noch ein bisschen Steueroptimierung aufbetrieben?
Kann man machen, wenn man diesen Tipp, weiß nicht, soll sich auch lohnen, den Podcast zu hören, ne? Kriegst du mal ab und zu einen Steuertipp.
Kriegst du Provision an ersparter Steuer? Das würde sich wahrscheinlich bei so einem Tipp lohnen.
Ja, und ich gebe dir auch da recht. Ich sehe das auch manchmal bei den Unternehmen, die es auch schlichtweg vergessen, solche Privatbürgschaften irgendwann dann, wenn das Unternehmen auch gut läuft, mal wieder zurückzunehmen, weil man denkt da nicht mehr, das vergisst man.
Ja.
So, und ja, dann spätestens in der Neuverhandlung, aber ich finde, solche Dinge kann man auch mal proaktiv ansprechen. Sicherheitsgestellung hat man drüber gesprochen. Jetzt sind ja solche Bankverträge endlos dick. Ich weiß nicht, wie dick eure Verträge sind, aber die haben wahrscheinlich auch, aus dem Bauch würde ich sagen, irgendwo zwischen 50, wenn es ein ganz schlanker Vertrag ist, bis 200 Seiten, wenn es ein normaler Vertrag ist.
Veronika nickt. Ja, also in unserer Größenordnung sind es eher die 400, 500 Seiten.
Boah, okay.
Vor allem ist es dann auch nicht ein Vertrag, sondern es gibt verschiedene Nebenagreements, einen Vertrag für die Kontoführung, die zum Beispiel eine beteiligte Bank aus dem Konsortium macht, einen Vertrag mit dem Servicer, der da gewisse Treuhandtätigkeiten übernimmt, einen Vertrag mit unserem internen Servicer, der die ganze Logistik und Rückführung übernimmt. Also das ist ein Konglomerat. Gott sei es gedankt, heute dürfen wir sehr viel über DocuSign machen, aber als Papier wäre es, glaube ich, ein Leitsordner.
Aber nichtsdestotrotz musst du ja dann auch, da, ich sag mal, eine eigene Buchhaltung für diesen Vertrag machen. Das ist ja das, was diese Covenants eigentlich zu einer eigenen Rechnungslegungsstandard macht, oder?
Ja, das ist so. Typischerweise bei der Art der Finanzierung, die wir betreiben, hat man auch eine eigene Gesellschaft dafür. Die kann konsolidiert sein, muss es aber nicht, was die ganze Sache natürlich nochmal komplexer macht. Wenn man es auf die Spitze treiben will, das niederländische Recht ist da sehr bankenaffin und bankensicher. Das heißt, so und so viele Unternehmen haben dann eine sogenannte Dutch Stichting, eine niederländische Stiftung, die sie buchhalterisch betreuen müssen, ohne natürlich so die richtige Ahnung vom niederländischen Bilanzierungssystem zu haben und auch mit dem schönen Thema Umsatzsteuer, die einen natürlich vor allem bei dem Transfer von physischen Assets in eine virtuelle niederländische Gesellschaft dann immer trifft und tatsächlich auch ein Cash-Problem ist.
Ja, das musst du mir jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären. Also da, ich habe das schon öfter mal gehört und das ist mir auch bei der Arbeit schon ab und zu mal begegnet. Ich habe mich aber immer gefragt, warum haben die diese niederländischen Gesellschaften? Oftmals war es auch etwas im immateriellen Bereich, dass du da sehr günstig dann oder ich glaube ohne, dass irgendwie Steuern anfallen, Erträge aus immateriellen Vermögensgegenständen in den Niederlanden in so einer Holding-Struktur behalten kannst. Ich glaube, das war mal so die Argumentation, aber dass es bei den Banken auch so ist. Also was schmeißt dahin, die Verträge mit den Banken?
Bei den Banken ist es einfach so, dass das Insolvenzrecht und das Sicherheitenrecht der Niederlande deutlich bankfreundlicher ist als beispielsweise das deutsche Recht. In unserem Fall sind den Banken sowohl die Assets sicherheitsübereignet, also die Handys, als auch die fest kontrahierten Zahlungsströme unserer Kunden. Und ja, der Übertrag dieser Forderungen ist natürlich ein Steuer- oder kann ein steuerauslösendes Ereignis sein und mit den Niederlanden dann auch entsprechend grenzüberschreitend. Zudem ist es üblich, dass man das alles in eine gesonderte Gesellschaft, ein Special Purpose Vehicle, SPV, bündelt. Und die Banken sagen auch immer, ich will ein brandneu gegründetes oder als Mantelgesellschaft gekauftes, dass dort nur ja keine Risiken liegen, was in den allermeisten Fällen bedeutet, dass an Tag 1 natürlich auch keine Umsatzsteueranmeldungen da sind, bis dann die Steuernummer kommt, bis man die dann anmeldet, bis die ausländischen Behörden antworten, ist da ganz gerne mal ein halbes Jahr vergangen, bevor man überhaupt an die Umsatzsteuerrückerstattung denken kann. Und das macht dann unter Umständen einen Cash Gap.
Okay, das heißt aber, diese Funktion über die niederländische Gesellschaft wird euch eigentlich von den Banken auf...
Wir haben es Gott sei Dank bisher vermeiden können. Auch das sind Verhandlungen. Unsere SPVs stehen immer noch 100% im Everfone-Eigentum, werden also voll konsolidiert. Aber das kann zum Beispiel auch ein Motiv sein. Das Eigentum an dieser Stichting kann man relativ frei aufteilen, könnte zum Beispiel auch 99% der Bank geben und hätte damit natürlich eine Off-Balance-Struktur, was gerade für mittelständische Unternehmen auch lohnenswert sein kann.
Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. 450 Seiten, die in irgendeiner Form gemonitort werden müssen. Man muss Vertrauen schaffen bei risikoscheuen Kapitalgebern, die einer hohen Regulatorik unterliegen. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich auch sehr viel Kommunikation notwendig. Wie oft sprecht ihr mit euren Banken?
Das kommt drauf an. Also wir haben fixe Reporting-Stichtage, zu denen wir Reportings übermitteln. Die Banken schauen sich das an und melden sich mit Rückfragen. Das ist ein eher zentralisierter Prozess.
Wahrscheinlich quartalsweise, ne? Oder macht ihr es
monatlich? Nee, das ist tatsächlich monatlich. Oh, quartalsweise sprechen wir persönlich. Das heißt, ich bin dann auch oft in Frankfurt und London, stelle unsere Quartalszahlen vor. Mhm. Wir sprechen drüber, wie hat sich die Facility entwickelt? Sind alle Erwartungen gegenseitig erfüllt? Gibt es denn Änderungen, die wir in den nächsten Monaten erwarten? Zum Beispiel überproportionales Wachstum oder die Nichterfüllung eines Covenants kann durchaus mal sein, dass das gar kein schlechtes Zeichen ist, aber dass wir zum Beispiel stärker wachsen als geplant oder dass wir sagen, wir restrukturieren einen internen Prozess, deswegen verkaufen wir in einem Monat eben nichts ab, um den nächsten Monat doppelt und es gibt dann so eine Wellenbewegung beim Covenant, die eigentlich ein Verstoß wäre. Solche Sachen bespricht man und dann durchaus auch, ich würde mal sagen, typischerweise zweimal im Jahr mit den höchsten Ebenen der Bank. Letzte Woche war gerade die Structured Finance in Barcelona ein großes Event, wo eigentlich alle Asset-Finanzierer zusammenkommen und wo auch die US-Verantwortlichen unserer großen Banken zugegen waren. Und das ist natürlich auch immer eine gigantische Möglichkeit, Everfone zu pitchen, die positiven Entwicklungen der letzten Monate darzustellen, unsere Erwartungen für den Fortlauf der Geschäftsbeziehung darzustellen. Und die guten News, das Storytelling so aufzubauen, dass bei der nächsten Kreditgenehmigung, weil wir die Facility ausweiten wollen oder weil wir Änderungen brauchen, denen der Name Everfone schon präsent ist und auch präsent ist, hey, die haben ja die letzten dreimal einen tollen Job gemacht, da können wir ihnen jetzt auch bei der gewünschten Änderung entgegenkommen.
Okay, das heißt wirklich dieses ganz proaktive Netzwerken, wo sich die Möglichkeit ergibt, weil jetzt mal, du musst darauf nicht antworten, aber ich stelle mir so ein Event relativ dröge vor, was so die Themen angeht, aber vielleicht ist es für dich auch anders als für mich.
Boah, ich möchte es gar nicht so sagen, also wir hatten 26 Pitch-Termine in halbstündigem Abstand, da musst du dann hinterher wirklich sehr, sehr viel Kamillentee trinken und immer neue Parteien überzeugen und dann eben auch mal ein Treffen mit den alten Parteien, aber die sehen ja an so einem 2-3-tägigen Konferenz auch ihrerseits wieder 30, 40 unterschiedliche Unternehmen. Und da willst du natürlich schon als diejenigen in Erinnerung bleiben, die einerseits einen guten Job machen, das andererseits aber auch so prägnant vermitteln können, dass das nächste Mal, wenn dein Name hochkommt, sofort wieder der Gedankengang da ist, ah ja, die sind gut, das können wir machen.
Ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen, was nicht funktioniert hat. Also so diese typischen Dealbreaker. Weil wenn du 26 Gespräche führst, dir reicht es ja, wenn du ein oder zwei überzeugst. Aber irgendwie hast du ja dann auch 24, 25 nicht überzeugt. Oder vielleicht sogar man hat verhandelt, was noch viel interessanter ist. Und dann hat irgendeiner irgendwas quer sitzen. So, was wäre das, wo du sagst, so das sind so Dealbreaker, die du dann auch vermeiden solltest als ja Unternehmensinhaberin oder Unternehmensinhaber?
Ich glaube, das Wichtigste ist, genügend Zeit einzuplanen und das gilt für Equity wie für Debt. 6 bis 9 Monate ist normal und es gibt in beiden Bereichen eine lange Sommerpause und eine lange Weihnachtszeit. Das heißt, mit 12 Monaten wären wir auf der ganz sicheren Seite. 9 Monate gehen meistens, 6 Monate gehen nur, wenn man wirklich am 10. Januar mit den Vorjahreszahlen rausgehen kann und versucht, es irgendwie bis Juli nochmal zu closen. Typischerweise ist ein Verhandlungsprozess üblich und ich glaube, das schreckt insbesondere viele First-Time-Founder auch ab. Das kann auch mal konfrontativ werden, da kann auch mal einer sagen, ja, dann ziehe ich mein Termsheet zurück oder einer sagt, wenn ihr das macht, dann mache ich aber jenes. Das sind oftmals Gespräche, die unschön wirken, in Wirklichkeit aber Teil des Spiels sind. Das heißt, da muss man dann auch mal einatmen, ausatmen und am nächsten Tag mit frischen Ideen aufeinander zugehen. Oft können da auch Industrieautoritäten ein bisschen überzeugen. Das können die eigenen Investoren sein, das können Angels sein, das können aber auch zum Beispiel Anwälte sein, die so einen Deal strukturieren und dann oft die operationellen Klippen elegant miteinander umschiffen, weil sie eben schon öfter mal miteinander gearbeitet haben. Grundsätzlich kann man sagen, immer, immer, immer ein zweites oder drittbestes Angebot in der Hinterhand haben, nicht gleich ablehnen, nur weil man eine bevorzugte Partei hat. Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Es kann sein, dass eine Bank ihr Geschäftsmodell ändert, dass ein VC nicht mehr in Europa investieren darf. Whatever, kann alles passieren. dass man ohne eigene Schuld am vorletzten Tag eine fest zugesagte Refinanzierung verliert. Und wenn man dann auf die zweitbeste Partei zugehen kann und das Porzellan eben nicht zerschlagen hat, dann ist es natürlich das, was das Unternehmen letztlich liquide hält. Mhm. Vielleicht noch ein Learning, das ich von meinen ersten Gründern mitgenommen habe. Wir hatten immer gesagt, Due Diligence ready innerhalb von 10 Tagen. Mhm. Und sowas geht nur, wenn man einen permanent gepflegten Datenhaushalt hat. Ich möchte nicht sagen, dass das immer schon ein Data Room sein muss. Mhm. Den kann man dann bei Bedarf auch bauen. Wenn natürlich grundsätzlich klar ist, wo liegen die Verträge, woher kriege ich die Personalliste, auch wenn die Ansprechperson in Urlaub ist, mhm. wo sind unsere WESOP-Muster und haben wir eine Regulatory Legal Opinion. Ja, das muss einfach da sein. Da kann man nicht anfangen, diese Themen zu organisieren, wenn dann wirklich die konkrete Anfrage kommt. Und Due Diligence Phase ist auch immer eine, wo unterschiedliche Menschen beitragen, aber insbesondere die CFOs gefragt sind. Das heißt, dem Team muss klar sein, es muss jetzt ein paar Wochen ohne CFO gehen, ohne im Sinne von, wo immer möglich, bitte nicht stören und an der Due Diligence arbeiten lassen. Gleichzeitig aber auch immer, wenn CFO die Hand hebt und sagt, Frage Thema X, ist diese Frage, so klein und dämlich sie sein mag, für die nächsten 10 Minuten die höchste Priorität, weil sie nötig ist, um die Investoren zu befriedigen. Das ist operativ auch für ein Team nicht leicht und insbesondere dann nicht leicht, wenn im Normalbetrieb sinnvoll priorisiert wird und wir wissen, jeden Monatsersten machen wir X, jeden Monatsfünften closen wir. Und plötzlich grätscht einer dazwischen und sagt, ich bräuchte jetzt bitte die Bilanz 2023 nochmal erklärt, weil da einer Detailfragen hat. Das ist lästig. Es ist aber in so einer Phase einfach die Notwendigkeit, die Due Diligence zu priorisieren. Und dafür werbe ich auch immer sehr früh um Verständnis und bitte um größtmögliche Unterstützung, was dann, glaube ich, bei den Mitarbeitenden auch gut ankommt und den ein oder anderen Druck, den ich ausüben muss, dann auch erträglich gestaltet.
Sagst du was ganz Wichtiges? Die Organisation, die Prozesse so zu haben, dass man jederzeit every time ready ist, ne? Also dieses, dass immer jemand kommen kann. Und das erlebe ich ja ganz oft, dass das halt nicht so ist. Und Verträge nicht vorliegen. Da reden wir noch gar nicht über, dass ich nur für die Due Diligence irgendwas vorbereiten muss. Da rede ich von, ist mein Backlog sauber gepflegt, meine Sales Pipeline sauber gepflegt, habe ich eigentlich die wesentlichen Verträge irgendwo? Ach Mist, wir haben die Änderung. Das ist ja nie unterschrieben worden, aber wir leben das ja schon seit 5 Jahren. Oder vielleicht ist doch unterschrieben worden, kann der CEO noch mal gucken, ob er es in irgendwo im Mailpostfach hat. Das ist ja das Gute bei der Due Diligence, dass du dann wirklich mal anfangen musst aufzuräumen und diese ganzen Dinge auch einmal sammelst.
Ob das die erste und idealerweise machst du es halt davor und nicht während des Prozesses, ne?
Ja, genau. Aber die Regel ist ja, dass du beim ersten Mal es während des Prozesses machst, vermutlich, weil dir vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Aber wenn man es dann gemacht hat, diese permanente Pflege, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ja. Du hast in deinem Fachartikel auch noch Wandeldarlehen und Venture Debt angesprochen. Das ist vermutlich nichts, was ihr jetzt so dauerhaft betreibt, weil das ist, glaube ich, eher Startup als Scale-Up.
Wandeldarlehen sind durchaus üblich, auch bei uns noch. Wandeldarlehen sind ja einfach eine Vorwegnahme einer Eigenkapitalrunde. Sie sind sehr schnell abzuschließen. Sie müssen nicht notarisiert werden. Und man kann die ganze Bewertungsdiskussion auf die nächste große Runde verschieben. Das heißt, es ist durchaus üblich, dass man zum Beispiel, wenn man eine kleine Zwischenrunde macht und bestehende Investoren hat, die gerne nachlegen wollen, dass man das als Wandeldarlehen umsetzt und dann eben später in der nächsten großen Runde auch in Eigenkapital überträgt. Was ist wichtig? Eine solide Dokumentation, die insbesondere verhindert, dass mögliche neue zukünftige Investoren in der nächsten Runde dann sagen, die Bedingungen sind so schlecht, dass ich da nicht mehr beitreten möchte. Mhm. Man wird sich oder sollte sich auch bei Wandeldarlehen, auch wenn es da gute Verträge gibt, zum Beispiel die GESI-Standards, die sehr, sehr viele frühphasige Startups mit ihren Angel-Investoren abschließen, sollte man sich spätestens als späterphasiges Unternehmen, ich würde es mal sagen ab Series B oder so, von den mit den Finanzierungsrunden betrauten Anwälten und Anwältinnen wirklich ein Wandeldarlehensmuster geben lassen, das entsprechend solide formuliert ist, Es gibt auch Gerichtsurteile, die sagen, in manchen Fällen muss man doch beglaubigen und beurkunden.
Ja.
Es gibt steuerliche Diskussionen um Wandeldarlehen. Das kann man jetzt nicht ohne Bezug auf den Einzelfall klären, aber es lohnt sich, wenn da einfach nochmal die Anwaltschaft draufschaut. Venture Debt ist dann eine Finanzierung, die typischerweise nicht als Brücke vor einer Runde, sondern als Brücke nach einer Runde geschlossen wird. Also ganz oft ist es so, dass eine Runde geschlossen wird und dann die Venture Debt Provider auftreten und sagen, wir können eure Runde noch ein bisschen aufpusten, so dass ihr noch mehr Wachstumspotenzial habt, so dass ihr noch eine längere Runway habt und mit diesem Equity-Geld länger weiterkommt. Da gab es durchaus einen Peak in 2022, sieht man auch, wo Equity-Fundraising knapp war, wurde in Venture Debt fast 4 Milliarden umgesetzt. Typischerweise gehen da so 50% der letzten Equity-Runde und genau wie du gesagt hast, Venture Debt ist eine der sehr teuren Finanzierungsformen, ist ja auch eigenkapitalnah mit einem hohen Verlustrisiko. Das sind dann schon, würde ich sagen, 8-15% üblich. Mhm. Man kann Venture Debt auch so strukturieren, dass es nicht auf den Cashflow des Unternehmens geht, also es ist sozusagen Interest-Only-Phase, wo das Unternehmen nur Zinsen zahlt, noch keine Tilgung. Und dann, wenn es zum Beispiel profitabel geworden ist oder den nächsten Wachstumssprung geschafft hat, dann erst die Rückzahlung tragen muss. Venture Debt als Hochrisikokapital kommt auch oftmals mit einem sogenannten Equity-Kicker. Das heißt, die Kreditgeber lassen sich Unternehmensanteile oftmals in Form von Warrants, also nicht festen Anteilen, sondern sowas ähnliches wie VSOPs, virtuellen Anteilen geben, die dann entsprechend den Preis nochmals verteuern. Deswegen ist auch Venture Debt eine Finanzierungsform, die mit den Bestandsinvestoren gut abgesprochen werden muss, denn sie verwässert ja einerseits die Anteile, andererseits zieht sie halt sehr aktiv Cash und Profitabilität aus dem Unternehmen raus. Mhm. Und es würde mich nicht wundern, wenn viele gut angebahnte Venture Debt Verträge letztlich doch durch Investoren ausgehebelt werden, die sagen, ich sehe, dass ihr mehr Geld braucht, ich sehe aber die Profitabilität hinter diesem Deal nicht, dann lege ich selbst lieber nochmal den Betrag X nach und muss eben nicht mit einer Verwässerung und mit einem Cash-Abfluss in mein Unternehmen leben.
Jetzt bist du ja auch viel im Startup-Bereich in Berlin unterwegs und hörst da auch viel. Da würde mich mal interessieren, wie so dein Eindruck ist. Also Wandeldarlehen begegnen wir immer bei Business Angels, die mich ja zum Teil auch fragen, kannst du das mal lesen, kannst du mal drüber gucken und so weiter. Ich mache das, habe das schon ein paar Mal gemacht, aber hier steht wieder was Neues drin. Venture Debt, habe ich so das Gefühl gehabt, war in den letzten 2 Jahren gar nicht mal so ein richtiges Thema, aber vielleicht bin ich auch zu weit weg.
Ist tatsächlich zurückgegangen, auch mit der Tatsache, dass viele, ich würde jetzt mal sagen, früh- bis mittelphasige Startups in die Insolvenz gegangen sind. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein Covid-Aufholeffekt. Da waren ja die Regelungen zur Insolvenzbeantragung etwas lockerer. Das ist aber auch ein verfrühter Effekt der Rezession, dass eben insbesondere privater Konsum deutlich zurückgeht, dass SaaS-Geschäftsmodelle zurückgehen, jetzt durch Vibe-Coding. Da gibt es viele Faktoren, warum Geschäftsmodelle auch von Venture Debt Providern als weniger stabil eingeschätzt werden, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Und als weniger stabil eingeschätzt führt natürlich auch dazu, dass entweder keine oder kommerziell deutlich schlechtere Angebote rausgelegt werden. Und wo kein Angebot, da können wir es auch nicht abschließen.
Okay, dann deckt sich das ja mit meiner Wahrnehmung, die ich so habe. Ja, dann kommen wir zum Ende. Jetzt haben wir viel über Fundraising, verschiedene Formen von Fundraising gesprochen. Jetzt müssen wir es ja noch irgendwie zusammenfassen, ne? Also was wären so deine 3 Tipps wiederum an Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich muss in irgendeiner Form fundraisen, sei es, vielleicht muss man es auch ein bisschen trennen, Eigenkapital, Equity oder Fremdkapital, Debt?
Ich würde es gar nicht trennen. Ich glaube, meine Top 3 gelten für beide Finanzierungsformen.
Sehr gut.
Nummer 1, fang an, bevor du wirklich musst. Mhm. Datenraum pflegen, Reporting aufbauen, 6 bis 9 Monate Vorlauf einplanen. Denn wer mit leerem Konto ins Fundraising geht, verhandelt aus einer Position der Schwäche und vergibt mit Sicherheit einiges an Konditionen. Dazu Nummer 2, aus einer Position der Stärke lässt sich am einfachsten verhandeln, wenn man Alternativen hat.
Ja.
Das heißt, sich nie ganz zu Anfang auf einen Eigenkapital- oder Fremdkapitalinvestor einschränken lassen, möglichst viele Angebote generieren, dann einen objektiven Vergleich berechnen, mit den Teams nachverhandeln und zu versuchen, jede einzelne Kondition zu optimieren im Sinne des Unternehmens und sich dann für die kommerziell beste Option entscheiden, wenn auch das Bauchgefühl stimmt. Ich hatte auch schon Fälle, wo ich kommerziell mit der zweitbesten Option gegangen bin, weil einfach die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Bank deutlich besser war. Mhm. Das ist völlig legitim, aber es muss eine Datenbasis dazu stehen. Und vielleicht als Nummer 3, denkt die jeweils zweite Finanzierungsseite mit. Denkt nicht nur in Eigenkapital, denkt nicht nur in Fremdkapital. Die Kombination von beidem ist ein Signal der Stärke und eröffnet weitere Optionen, die man mit dem Fokus auf einen einzigen Finanzierungsweg einfach nicht hätte.
Okay, das heißt, wir geben als Hausaufgabe mal mit, weil ich das ja eben auch gesagt habe, die Startups denken immer nur an Eigenkapital und meine Mittelstandskunden denken immer nur an Banken und Fremdkapital, dass jeder die Hausaufgabe kriegt, sich mal Gedanken zu machen, wie man auch die jeweils andere Seite überzeugen könnte.
Und die Antworten dann bitte gerne an mich.
Ja, dann machen wir dazu auch nochmal eine Folge. Apropos noch eine Folge, jetzt Outro ist ja immer, wie man dich erreicht und natürlich auch, wo bekommt man euer Buch? Und natürlich, ich nehme immer gerne auch eine Buchempfehlung, weil ich wollte sagen, wir wollen ja noch eine weitere Folge machen, wenn wir dazu kommen. Nämlich, du hast es eben schon angesprochen, das zweite Thema, was mich so interessiert hat, war das Datenthema, weil das ja auch, ich glaube, bei jedem Unternehmen dasselbe Problem ist, shit in, shit out. Und dass ihr euch über eigene Modelle Gedanken macht, wie man dann Dinge messen kann, die man dann wiederum wertschöpfend verwenden kann, ist ja genau das, was ich von meinen Kunden immer möchte und wo wir auch aus meiner vollkommenen Überzeugung in Deutschland das größte Potenzial haben, was KI und Nutzbarkeit angeht, wenn wir das Thema mal wirklich bis zu Ende spielen würden und müssten uns gar nicht vor irgendwelchen Amerikanern und Chinesen verstecken.
Dein deswegen, Wort in Gottes Ohr, ich bin dabei.
Ja, deswegen machen wir dazu auch noch eine Folge. Aber bis es dahin ist, wie erreicht man dich? Und sag mal ein bisschen was zu deinem Buch.
Mein Buch oder unser Buch heißt Finanzmanagement in Startups und Scale-Ups. Es wird veröffentlicht vom Wissenschaftsverlag Schäfer-Pöschel und ist ab 13. Juli überall im Buchhandel erhältlich. Ich traue euch zu, dass ihr selbst googeln könnt und wenn nicht, wirst du vielleicht auch den Produktlink in die Shownotes packen.
Das machen wir.
Das Seminar zum Buch mit dem Titel der Startup-CFO findet an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft und örtlich in München und in Berlin statt. Auch da packen wir hoffentlich den Link in die Shownotes. Und als fremde Buchempfehlung würde ich ein Buch gerne reinlegen, das für mich wirklich augenöffnend war, weil es so, so weit jenseits von meinem traditionellen KPI-Überzeugungsverständnis als CFO liegt. Und das ist das Buch Equity Storytelling von Edzold und Ramge. Das ist ein kleines, schmales Büchlein, gibt's auf Deutsch und gibt's auf Englisch. Und es versucht, Zahlenmenschen wie uns CFOs beizubringen, wie wir mit diesen Zahlen eine überzeugende Story bauen.
Super gut, habe ich auch noch nicht gelesen. Und seit dem SpaceX-Börsengang wissen wir ja auch, wie wichtig Storytelling auch für die Finanzen ist. Von daher, Rüdiger, vielen Dank, dass du wieder bei mir warst und auch nochmal kommst. Und bis dahin, ich hinterlege natürlich wieder alles, sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und dann auf bald.
Okay. Tschüss.